Grüß dich, Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
Der Artikel, den ich ja gerade schon angesprochen habe, der erhebt schwere Vorwürfe gegen die Schiedsrichterabteilung des DFB. Da ist von Günstlingswirtschaft und schlechter Ausbildung die Rede. Hat die Spitzenschiedsrichterei in Deutschland wirklich so ein grundsätzliches Problem?
Ich war schon ein bisschen überrascht von dem Artikel, muss ich sagen. Denn wenn man sowas liest und wenn man so eine heftige Kritik liest, dann möchte man natürlich auch ganz genau wissen, wer erhebt denn eigentlich diese Vorwürfe? Und da wird man so ein bisschen im Stich gelassen, finde ich. Denn es werden in letzter Konsequenz eigentlich nur drei Zeugen der Kritik namentlich genannt, nämlich der ehemalige Vorsitzende des DFB-Schiedsrichterausschusses Volker Roth, der ehemalige Schiedsrichter und Schiedsrichterbeobachter Dieter Pauli und der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati. Ansonsten ist oft die Rede von aus DFB-Kreisen ein Beobachter, einer, der viele Schiris gut kennt, ein Schiedsrichter, einer, der nahe dran ist, ein Bundesliga-Trainer. Das heißt, die Leute werden nicht wirklich namentlich genannt. Das macht es mir so ein bisschen schwer, die Sache nachzuvollziehen. Das wäre aber nötig, um die Kritik beurteilen zu können. Denn so wie sie erhoben worden ist, ist sie mir ehrlich gesagt noch nicht zu Ohren gekommen.
Das mit diesen Quellen fällt in der Tat auf. Jetzt kann man auf der einen Seite eben sagen, ist schwierig aus journalistischer Sicht. Man könnte aber auch andererseits fragen, ist es vielleicht gerade ein Problem, dass sich keiner traut, den Mund aufzumachen?
Das könnte man natürlich vermuten, wenn es so ist. Und im Grunde genommen wird es ja auch so dargestellt, dass man die Leute im Prinzip nicht namentlich nennen kann, weil sie sonst Nachteile zu befürchten haben. Es wird ja ganz konkret auch an Manuel Gräfe gesagt, der habe mal Kritik geäußert und habe nicht denselben Status wie vorher. Wobei ich gerade bei Manuel Gräfe denke, stimmt das denn wirklich? Ich kann mich erinnern, dass er mehrfach beispielsweise das Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund beziehungsweise Dortmund gegen Bayern gepfiffen hat und ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass er da in der Rangfolge zurückgefallen ist hinter andere Schiedsrichter, aber das mag der Autor dann entscheiden. Insgesamt gibt es sicherlich wie in vielen Bereichen Punkte, die verbesserungswürdig sind. Das gilt natürlich auch für das deutsche Schiedsrichterwesen. Es werden einige fachliche Punkte angesprochen, Thema Handspiel, Thema Abseits, wo sich die Führungsspitze der deutschen Schiedsrichter vielleicht nicht immer ganz glücklich verhalten hat. Aber ob es insgesamt wirklich so schlecht ist, wie es dann in diesem Text teilweise gemacht wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, ganz ehrlich gesagt, ist, dass die Ära Volker Roth, die ja zeitlich vor der jetzigen, nennen wir es ruhig auch Ära, Fandl und Krug gelegen hat, dass die so ein bisschen, will ich sagen, glorifiziert wird, aber doch als deutlich positiver hingestellt wird. Da heißt es zum Beispiel, Roth konnte hart sein, hatte aber eine väterliche Art. Also das ist so ein bisschen, das klingt so ein bisschen nach Gutsherrenart und das ist auch so, wie Volker Roth eigentlich von vielen Schiedsrichtern früher beschrieben worden ist. Unter seiner Ägide fielen der Holzer-Skandal und die Affäre Kempter-Amarell. Das sind ja auch zwei Sachen gewesen, wo ich mich frage, naja, ist das Krisenmanagement da so wirklich großartig gewesen? Ist das nicht ein Bereich gewesen, wo man sagen muss, heute gibt es dem gegenüber eigentlich Fortschritte? Also da würde ich dann doch bezweifeln, dass es heute schlechter läuft, als das vorher der Fall gewesen ist.
Dann gehen wir doch die einzelnen Punkte mal durch. Du hast schon angesprochen, das Handspiel, das ja durchaus umstritten war. Und ich glaube auch für den Zuschauer durchaus ersichtlich, dass das in den letzten Jahren ein Problem war. Alleine schon die Regelauslegung. Hat man da wirklich so lange rumgedoktert, bis es auch die Schiedsrichter selbst manchmal nicht mehr verstanden haben?
Die Sache ist nicht ganz so einfach. Man muss vielleicht kurz zum Hintergrund sagen, dass der DFB schon nicht seine eigenen Regeln macht, sondern es ist in der Regel das International Football Association Board beziehungsweise die FIFA ist, respektive sind, die ihrerseits sagen, Leute, hier müssen wir was ändern. Nur ganz kurz zu dem Thema Handspiel. Lange Zeit galt einfach ganz klar, wenn der Ball zur Hand geht, dann ist es keine Absicht und wenn die Hand zum Ball geht oder der Arm, dann ist es Absicht. Das war so die Faustregel. Und wenn es aus kurzer Distanz, wenn da der Ball kommt, dann ist es im Zweifelsfall eben keine Absicht. Die FIFA ist zu dem Ergebnis gekommen, die Spieler werden immer geschickter darin, es sozusagen wie ja, einen Unfall aussehen zu lassen. Also damit ist gemeint, wie es aussehen zu lassen wie keine Absicht. Also müssen wir Kriterien finden, die diesen Absichtsbegriff erweitern. So kam man auf die vergrößerte Körperfläche, so kam man beispielsweise auch auf die unnatürliche Handhaltung. Da waren da die nationalen Verbände gezwungen, aufgefordert, das Ganze in die Praxis umzusetzen, dass es da immer wieder zu Grenzfällen kommt, wo man sagt, wie ist denn das jetzt? Entspricht das schon eigentlich jetzt einer unnatürlichen Handhaltung, einer vergrößerten Körperfläche oder nicht? Das liegt möglicherweise doch in der Natur der Sache und ist dann eben doch keine Sache, keine Angelegenheit, die der DFB für sich alleine hat. Da hat es auch in anderen Kontinental- und Nationalverbänden hat es auch Schwierigkeiten gegeben mit der Auslegung dieser Handregel. Das ist keine exklusive DFB-Geschichte, sondern eine Vorgabe der FIFA, die nicht ganz so einfach umzusetzen gewesen ist. Das muss man schon auch dazu sagen, wenn man darüber klagt.
Und bei so kniffligen Entscheidungen, da geht es ja eben nicht nur ums Handspiel, da wurde hier auch angeführt, haben die Clubs immer mehr Einfluss, da die DFL, also die Deutsche Fußballliga selbst, ja mit Helmut Krug einen Schiedsrichterberater hat. Ist das wirklich so, dass die Clubs da mitreden können, wann und wo vielleicht dann doch mal was anders gepfiffen werden sollte?
so direktes Mitspracherecht haben sie eigentlich nicht. Helmut Krug sitzt für die DFL in dieser Schiedsrichterkommission, das ist richtig, er ist quasi Schiedsrichtermanager. Das ist ja auch nur nachvollziehbar. Man muss ja wirklich sagen, es gibt halt einen eigenen Profibereich, das ist die DFL, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass da jemand, der ja auch aus diesem Stall kommt, dann auch da drin sitzt. In dem Stall meine ich jetzt zunächst mal die Schiedsrichterei, der da jetzt mit drin sitzt und mit angeht, was zu sagen ist. Die Vereine werden aber trotzdem weder in die Ansetzungen hineinreden können, noch haben sie Mitspracherecht, was die Auslegung betrifft. Man muss allerdings dazu sagen, das ist auch ganz normal, wenn man merkt, dass gewisse Regelauslegungen ein Akzeptanzproblem haben, dann wird die Schiedsrichterkommission die Letzte sein, die sagt, nein, wir ziehen das jetzt durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Die hören natürlich schon hin und hören schon auch, was die Vereine sagen, wo die Vereine sich beklagen und überlegen sich natürlich auch, können wir das ändern, sollen wir das ändern oder müssen wir das besser kommunizieren, was ist jetzt der richtige Weg. Dabei passieren bestimmt auch Fehler, das muss man überhaupt nicht in Abrede stellen. Also beim Handspiel beispielsweise kann man schon ein bisschen verwundert darüber sein, und da finde ich die Kritik im Artikel durchaus auch richtig, dass die Linie da jetzt im Laufe der Saison mehrfach so ein bisschen geändert worden zu sein scheint. Das sorgt natürlich nicht unbedingt für Planungssicherheit, nicht unbedingt für Sicherheit ganz generell und ist damit auch kritikwürdig, das sehe ich schon auch. Aber im Großen und Ganzen denke ich doch, dass da eine relative Berechenbarkeit noch weiterhin stattfindet, auch für die Vereine, und dass sich Situationen auftun, die dann dazu geeignet sind, nochmal gewisse Dinge zu überdenken. Das halte ich jetzt für nichts Ungewöhnliches, zumal mal bei Regeländerungen, gerade die von oben kommen, und das ist ja in der Regel so, da kann es einfach passieren, dass sich Situationen ergeben, wo man sagt, war das jetzt so Sinn der Sache, war das so geplant?
Jetzt haben wir vor allem über fachliche Fragen gesprochen. Jetzt ein großer Teil der Kritik bezieht sich ja auch ganz klar auf Personen und auf da, ich sage mal, Beziehungsgeflechte. Ich habe am Anfang diesen Begriff der Günstlingswirtschaft da mal herausgenommen. Das bezieht sich jetzt hier vor allem auch auf einen Schiedsrichter oder die Bewertung der Schiedsrichter und ihre Leistung im Spiel, die ja durch diese Schiedsrichterbewerter von außen getan wird. Gibt es da wirklich nachweisbar Unregelmäßigkeiten, dass bestimmte Schiedsrichter bevorzugt behandelt werden, obwohl sie schlecht pfeifen zum Beispiel?
Das steht in dem Artikel drin, wird aber letztlich auch nicht wirklich nachgewiesen. Da heißt es dann halt, es gäbe Beobachter, die sagten, wozu braucht man uns eigentlich noch, wenn die Bewertungen, die wir abgeben, noch korrigiert werden dann von Herbert Fandl und Helmut Krug, die nur am Bildschirm sitzen und sich das Ganze angucken. Das heißt, diese Behauptung, da werde nach Sympathie jeweils nach oben oder nach unten korrigiert, die steht hier im Raum, wird aber auch nicht wirklich belegt. Ist mir auch neu gewesen, ehrlich gesagt. Dazu muss man natürlich sagen, als Volker Roth noch der Vorsitzende war dieses Ausschusses, war Manfred Amarell, der inzwischen verstorben ist, in dem Ausschuss, und bei ihm gab es nachweislich Fälle, wo bei Beobachtungen noch nicht mal mehr ein Text geschrieben wurde. Normalerweise muss man dazu sagen, sehen diese offiziellen Beobachtungen so aus, da gibt es eine Note und diese Note wird begründet. Und diese Begründung findet statt in Form eines ausführlichen Textes entlang der festgelegten Kriterien, wie beispielsweise Persönlichkeit des Schiedsrichters, Disziplinarkontrolle, Spielkontrolle, Laufvermögen, Stellungsspiel etc. pp., Zusammenarbeit mit den Assistenten. Da gab es einige Fälle, wo es überhaupt keinen Text mehr gegeben hat, sondern nur noch eine Note, die überhaupt nicht mehr transparent gemacht worden ist. Das ist mit dem Amtsantritt von Herbert Fandl und Helmut Krug geändert worden. Inwieweit da jetzt tatsächlich Beobachtungen nach oben oder unten korrigiert werden, erschließt sich mir nicht. Mir sind solche Fälle nicht bekannt. Ich bin allerdings auch kein DFB-Insider, der das beurteilen könnte, aber ehrlich gesagt, davon habe ich jetzt das erste Mal gelesen.
Um den Kreis dann zu schließen, ein Fall wurde nochmal aufgegriffen, der vor 3 Jahren ja groß in den Schlagzeilen war. Baba Grafati, Erstligaschiedsrichter, der direkt vor einem Spiel einen Suizidversuch begangen hat, hat den überlebt. Und jetzt wird hier gesagt, innerhalb wurde das ja sehr unschön behandelt oder thematisiert und auch nicht so richtig. Er selber hat dann im Buch später auch Vorwürfe erhoben. Hat man da eben nicht mit der nötigen Feinfühligkeit reagiert nach diesem Fall?
Auch da fällt es mir schwer, ein abschließendes Urteil zu treffen. Wenn das so stimmt, wie es im Text steht, ist das natürlich ganz schlimm. Darüber muss man überhaupt nicht diskutieren. Die Vorwürfe, die Baba Grafati damals erhoben hat, sind natürlich von Helmut Krug und Herbert Fandl zurückgewiesen worden, wie man weiß. Jetzt tauchen im Text quasi nochmal neue Vorwürfe auf. Da heißt es dann, dass die Assistenten mehr oder weniger, dass Krug sie am liebsten gezwungen hätte, doch noch zu winken an dem Tag bei dem Spiel, dass also ein Ersatzschiedsrichter bereitgestellt werde, dass in der anschließenden Telefonkonferenz dann einige Tage später erstmal über Golf gesprochen worden sein soll. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn das so gewesen sein sollte, ist das selbstverständlich überhaupt nicht in Ordnung. Damit müsste man natürlich Fandl und Krug konfrontieren. Sie sollen, schreibt der Autor des Artikels, die entsprechenden Anfragen abgelehnt oder haben oder nicht beantwortet haben. Das wäre aber natürlich gut zu wissen, wie sie eigentlich dazu stehen, denn sonst steht das hier so im Raum und ist für mich letztlich auch nicht nachvollziehbar, ob es stimmt oder nicht. Jetzt muss man dazu sagen, Baba Grafati war auf jeden Fall ein Schiedsrichter, der ganz oben stand in der Gunst von Volker Roth, also dem Vorgänger von Herbert Wandl und Helmut Krug. Es kann dann schon mal passieren, dass wenn das Personal wechselt, dass sich auch gewisse Prioritäten ändern, dass sich eine gewisse Rangfolge ändert bei den Schiedsrichtern. Damit muss man rechnen, das wird vielleicht auch nicht nur Baba Grafati betroffen haben, das weiß ich nicht. Das kann sein. Ich habe das Buch auch gelesen von Baba Grafati. Es hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich sagen muss, okay, das, was er da beschreibt, ist wirklich, es geht einem sehr, sehr nahe, muss man sagen. Es ist wirklich, sehr, wirklich schrecklich. Und die andere Seite hat nie so wirklich dazu Stellung bezogen. Vielleicht wollte sie es nicht, vielleicht konnte sie es nicht. Ich weiß es nicht, es wäre sicherlich in vielerlei Hinsicht wünschenswert gewesen, aber so steht man eigentlich so ein bisschen da und denkt sich, wie ist es denn jetzt? Man kennt eigentlich dann auch nur die eine Seite, die andere weist zurück, konkretisiert es aber dann auch nicht genauer und ohne Quellen ist es eben auch schwierig und das ist eben an vielen Punkten in diesem Artikel leider auch der Fall.
Jetzt scheint ja gerade, da du das Buch nochmal reingebracht hast, sich hier so ein bisschen auf jeden Fall ein Muster zu zeigen. Die Vorwürfe kommen immer von einer Seite, sie stehen dann im Raum. Richtig belegen kann man sie offensichtlich auch nicht, aber es gibt auch keinen Widerspruch oder auch keine dezidierte Gegenantwort aus der Schiedsrichterei eben vom DFB. Ist das auch so ein bisschen ein Kommunikationsproblem, dass man eben da nicht das Gefühl hat, man müsse mit der Öffentlichkeit kommunizieren über das, was man da tut?
Ach, was Grafati betrifft, meine ich, dass es damals Schiedsrichter gegeben hat. Ich glaube, 4 oder 5 an der Zahl, die mit einer öffentlichen Erklärung sich auf die Seite von Wandl und Krug gestellt haben. Also da hat es durchaus eine Positionierung gegeben. Was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, muss ich sagen, also da kann ich mich an deutlich schlechtere Zeiten erinnern. Der Autor des Artikels hier schreibt ja, Krug könne die Schiedsrichterei erklären, aber auch über die Wertung strittiger Szenen bestimmen. Das ist so ein Satz, der mich ganz besonders ratlos eigentlich zurückgelassen hat. Denn man sieht ihn ja ziemlich häufig im Fernsehen, das wird hier im Artikel ja auch beschrieben, also da heißt es dann, ein Schiedsrichterassistent der ersten Liga sagt, Krug gestalte manchmal die halbe Sportschau, das ist jetzt kein besonders netter Satz, heißt aber inhaltlich auch, Krug erklärt eben sehr, sehr viel gegenüber den Medien, versucht, Dinge transparent zu machen. Ich muss persönlich sagen, als jemand, der im Bereich der Aus- und Fortbildung zuständig ist im Kreis Köln, wenn ich Helmut Krug sprechen höre, wenn ich Helmut Krug Szenen erklären höre, habe ich eigentlich immer auch was davon und habe das Gefühl, er macht das gut. Er macht die Dinge auch transparent. Es gibt regelmäßige Schulungen der DFB-Schiedsrichterkommission für die Medien. Ich habe selbst schon mal an einer teilgenommen. Da sitzt man dann da und da sitzt dann jemand aus der Schiedsrichterkommission. In dem Fall, wo ich teilgenommen habe, war es Helmut Krug selbst und ein Bundesliga-Schiedsrichter. In meinem Fall war das dann Thorsten Kinhöfer. Die zeigen Szenen, erläutern sie gegenüber den Medien, erklären auch, wie die aktuelle Regelauslegung aussieht und versuchen es transparent zu machen. Selbe Geschichte. Vor Beginn einer Saison schwärmen die Schiedsrichter aus zu den Vereinen, besprechen mit den Profivereinen, die etliche Szenen sagen, so und so und so werden unsere Neuerungen aussehen, so wird die Regelauslegung in der kommenden Saison aussehen, das und das werden die Schwerpunkte sein. Das heißt, die Vereine werden ja informiert, es wird ihnen gegenüber transparent gemacht, dann tauchen im Laufe der Saison sicherlich neue Probleme auf. Da wird dann nochmal, ist dann nochmal der Schiedsrichterausschuss oder die Kommission gefragt, das zu erläutern. Aber wenn ich überlege, wie es in den 80er, 90ern ausgesehen hat, da wurde eigentlich gar nichts großartig erklärt. Bis, das kennen wir alle noch, Eugen Striegel das erste Mal im ZDF-Sportstudio auftauchte und da gab es dann irgendwann den Pfiff des Tages. Da begann so eine Transparenzoffensive und ich finde, wenn man das heute mit früheren Zeiten vergleicht, ist es doch erheblich durchsichtiger geworden. Gerade was Krug betrifft, bin ich da eigentlich recht einverstanden, muss ich sagen.
Sagt Alexander Feuerherd, selbst Schiedsrichter und betreibt den Podcast Colinas Erben. Ich danke dir.
Gern geschehen, ich habe zu danken.